Hallo und herzlich willkommen im Ist doch was du willst Podcast, deinem Lieblingspodcast zu gesunder Ernährung zwischen Psychologie und Wissenschaft. Denn Wissen ist die eine Sache, wie wir uns dann aber verhalten, das steht häufig auf einem ganz anderen Blatt Papier geschrieben. Du bist hier genau richtig, wenn du dein Essverhalten verstehen willst und konkrete und alltagstaugliche Impulse brauchst, wie du es positiv beeinflussen kannst. Aber ich muss dich warnen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir keine Kontrolle oder Regeln in unserer Ernährung brauchen, sondern dass Essen leicht, entspannt und genussvoll sein darf. Und wie genau das auch für dich funktioniert, das erfährst du hier. Los geht's! Herzlich willkommen zu Episode 161. Das Thema heute ist, wie lerne ich, mich mit Freude zu bewegen? Es geht um das Prinzip 9 der intuitiven Ernährung. Fühle bei Bewegung den Unterschied. Und ich hoffe, dass ich jetzt sehr gut durch diese Episode durchkomme. Ich weiß nicht, ob man es ein bisschen hört. Ich habe ein bisschen Kratzen im Hals, weil wir irgendwie gefühlt seit Wochen hier Viren-Ping-Pong spielen und ständig hat irgendwie jemand irgendwas. Und ich habe auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl, es ist irgendwie schlimmer als letztes Jahr. Und naja, ich werde mein Bestes geben und ich freue mich sehr, heute ein bisschen was über Bewegung, Sport und Training erzählen zu können. Falls du eine Herausforderung mit Bewegung hast, egal in welcher Art, dann könnte es vielleicht sein, dass das eine Episode ist, die du überspringen darfst und dann kannst du vielleicht nächste Woche wieder einsteigen. Also schau bitte, wie das für dich ist und gib dir auch wirklich die Erlaubnis, jederzeit einfach aufzuhören, die Episode anzuhören und stattdessen vielleicht irgendeine andere auszuwählen. Ziel des 9. Prinzips der intuitiven Ernährung ist, ein positives und achtsames Verhältnis zu körperlicher Bewegung zu entwickeln. Und zwar, indem man auf die körperlichen Empfindungen und Bedürfnisse vor, während und nach der Bewegung achtet. Also nicht nur, wie ich mich fühle, während ich mich bewege, wie ich mich fühle, bevor ich mich bewege, ob ich mich überhaupt vielleicht bewegen will, ja, oder ob es da ein Hindernis gibt und was auch Bewegung mit mir macht. Und es geht darum, Bewegung als etwas zu erleben, das Freude bereitet und das das Wohlbefinden und die Gesundheit fördert und Bewegung nicht oder körperliche Aktivität vielleicht allgemein nicht als Pflicht oder Mittel zum Kalorienverbrennen, zum Essen verdienen oder was es da leider sonst noch so alles gibt, zu sehen. Und warum ist es wichtig, Bewegung ins eigene Leben zu integrieren? Ja, bitte nicht gähnen. Ich möchte die Frage trotzdem kurz beantworten, weil auch wenn wir das oft wissen, hilft es schon so ein bisschen, sich das mal wieder ins Bewusstsein zu holen, dass Bewegung, mal ganz abgesehen von irgendwelchen Körperforming-Aspekten, ja, die ich natürlich früher auch im Kopf hatte, so viele vielfältige positive Wirkungen auf Körper, Geist und Seele hat. Also Bewegung fördert die Durchblutung, sie stärkt Muskeln und Gelenke, ne, je nachdem natürlich aber auch, was du für eine Bewegung machst. Ja, also ich spreche jetzt hier nicht von irgendwelchen Extremen von Leistungssport. Wir gehen davon aus, dass wir Bewegung im Alltag haben und nicht da irgendwie jetzt unsere Karriere drauf aufbauen oder so, ja? Also das ist natürlich, also das setze ich jetzt mal voraus. Bewegung kann den Stoffwechsel unterstützen, Bewegung kann helfen, langfristig gesund und leistungsfähig zu bleiben. Sie kann sich auf die mentale Gesundheit auswirken, sie kann Stress abbauen, aber das ist auch immer wieder so ein bisschen, ne, die Frage, wie nähere ich mich der Bewegung, also bin ich jemand, wer halt irgendwie den ganzen Tag Vollgas auf der Arbeit gibt und dann aber halt meint sozusagen jetzt mit Bewegung entspannen zu müssen und zu können, aber da eben auch sehr zielorientiert und leistungsorientiert die Sache angeht, eventuell macht es dann mehr Stress, anstatt Stress abzubauen. Ja, aber zumindest hat Bewegung all dieses Potenzial, auch die Stimmung zu heben, die Konzentration zu verbessern, das körperliche Wohlbefinden zu steigern, die Lebensqualität zu verbessern. Wir kommen aber auch gleich nochmal auf den Punkt, ob Bewegung immer gut ist. Die Idee hinter dem 9. Prinzip der intuitiven Ernährung ist, dass unser Körper für Bewegung gemacht ist und dass Freude an Aktivität eine nachhaltige, gesunde Verbindung zwischen Körper und Bewegung schafft. Und auch hier wieder der kleine Disclaimer, die Einschränkung: Wenn du jemand bist, wer Trauma erlebt hat, kann es eventuell sein, dass sich es nicht sicher anfühlt, den Körper zu fühlen, sich mit dem Körper zu verbinden. Also ich glaube, wenn wir einen Widerstand Bewegung gegenüber haben, dann hat das einen Grund. Und viele Leute sagen dann, ja, ne, mein Schweinehund ist halt so groß, ne, der hat dann vielleicht auch sogar noch einen Namen. Und natürlich ist jetzt die Frage, gibt's denn überhaupt einen Schweinehund? Und ich sag ganz klar, nein. Ja, der innere Schweinehund, das ist ein bekannter Begriff, der steht metaphorisch für so einen inneren Widerstand, der uns davon abhält, etwas Anstrengendes oder Unangenehmes zu tun. Ne? Selbst wenn wir wissen, dass es gut für uns wäre. Also der Schweinehund, den holen wir halt oft raus, wenn wir so, ja, ich sage jetzt mal, Vernunftziele haben, ja, die sich so, ja, also das sind so Ziele, wo du dann halt zum Beispiel sagst, eigentlich müsste ich mal wieder und es wäre gut für mich, wenn, und eigentlich sollte ich, ne? Und da tu mir halt gerne mal so den Schweinehund vorschieben, ne? Beispiel, wenn du dich irgendwie zu Sport aufraffen musst oder wenn du irgendwelche Aufgaben erledigen sollst, ja, wo du vielleicht keine Lust hast, Steuererklärung wäre da bei mir so ein Beispiel, oder wenn es um gesunde Gewohnheiten geht, ja, dass es vielleicht eine Herausforderung ist, die für dich umzusetzen. Und ich glaube aber nicht, dass es den Schweinehund gibt, sondern ich glaube, dass wenn wir da einen Widerstand haben oder dass wir da ein Hindernis haben, dass das einen sehr, sehr einfachen Grund hat meistens. Und dieser Widerstand hat oft nachvollziehbare Gründe, wie zum Beispiel Bequemlichkeit. Und das hört sich jetzt so abwertend an, ist es aber gar nicht. Ja, also Bequemlichkeit ist schon auch eine Art Überlebensmechanismus. Wenn du überlegst, unser Nervensystem, unser Gehirn hockt immer noch in der Höhle von vor 10.000 Jahren und will uns am Leben erhalten. Ja, also wichtig ist, dass du quasi die nächsten 3 Minuten überlebst, heute Abend bestenfalls noch mit den Zehen wackelst. Mehr interessiert das Gehirn nicht. Und das Gehirn bevorzugt den einfachen Weg oder den einfacheren Weg und will Energie sparen, um dich zu schützen, um dafür zu sorgen, dass du überlebst. Deshalb ist eigentlich Bequemlichkeit etwas Gutes. Ja, hat halt mit den Anforderungen unserer Leistungsgesellschaft haben wir da so das eine oder andere Problem, wenn wir halt sagen, ich bin gerne bequem. Ja, das ist was abgewertet wird in unserer Gesellschaft. Aber eigentlich ist es was Gutes, nicht unnötig Kalorien und Energie zu verbrauchen. Dann kann natürlich die Angst vor einem Scheitern auch ein Grund sein. Ja, unbewusste Zweifel oder Unsicherheiten könnten uns bremsen. Ja, was, wenn ich scheitere? Was, wenn ich es nicht schaffe? Was denken dann vielleicht die anderen von mir? Was denke ich selbst von mir? Und zu hohe Erwartungen, Überforderung, ein voller Alltag können die Motivation hemmen. Und dann ist auch wieder die Frage, ne, ist vielleicht einfach nicht genug Energie da? Also ist der Schweinehund eigentlich nur ein Schutzmechanismus deines Gehirns, der sagt, nee, du hast eigentlich heute nicht genug gegessen, ausgewogen schon gleich gar nicht, du hattest total viel Stress, ja, so unser Gehirn braucht ja ein Viertel unserer Energie, also hat ja einen riesigen Energiebedarf, was ja auch oft total unterschätzt wird, also wie viel uns wirklich geistige Arbeit auch an Energie kostet, wenn wir halt sagen, ja, ich saß jetzt irgendwie nur den ganzen Tag am Schreibtisch, ich habe ja nichts gemacht. Ich merke das mittlerweile ganz, ganz krass, wenn ich zum Beispiel eine Fortbildung gebe oder wenn ich sonst irgendwie was arbeite, was eher herausfordernd für mich ist, wo ich vielleicht auch so ein bisschen meine Komfortzone mal verlassen muss, wenn Dinge passieren, die ich nicht so gut kontrollieren kann, ne? Wie zum Beispiel bei einer Fortbildung, wenn du da eine ganze Gruppe hast, du weißt nicht, ne, wie sind die drauf, was kommen vielleicht für Fragen. Ich muss an solchen Tagen richtig, richtig viel essen, um das irgendwie auszugleichen. Und wenn halt unser Gehirn sagt, nee, ist nicht sicher, ist nicht genügend Energie da, lass mal lieber, dann ist es so ein großes Hindernis, dass du dann auch nicht einfach sagen kannst, ja, ich mach's trotzdem. Das funktioniert ein paar Mal, aber irgendwann wird dann sozusagen dein Gehirn auch deine Disziplin oder deine Willenskraft sozusagen überstimmen. Und wenn du halt partout nicht hören willst, dann wirst du krank. Das ist was, was ich früher immer hatte. Ich habe immer funktioniert, habe volle Leistung gegeben, wusste es eigentlich besser, dachte eigentlich, ja, ich muss jetzt eigentlich mal Pause machen, das ist eigentlich alles zu viel. Und wenn ich aber nicht darauf gehört habe, dann hat halt einfach mein Körper gesagt, so, Schluss, jetzt hast du Fieber, deal with it. Hast du jetzt davon, hast nicht gehört. Also ich glaube persönlich nicht an den inneren Schweinehund. Ich glaube, dass es sehr viel wahrscheinlicher ist, dass wir das wirklich mit dem vegetativen Nervensystem auch erklären können, warum wir Widerstände haben, warum wir uns nicht aufraffen können, weil wir beispielsweise zu wenig Energie haben oder weil es sich nicht sicher anfühlt, weil das Gehirn sozusagen diese Tätigkeit als nicht sicher bewertet. Und es gibt tatsächlich Hinweise darauf, dass Widerstände oft ganz tief in unseren unbewussten Bewertungsmechanismen verankert sind. Also das Gehirn priorisiert immer Sicherheit und Energieeffizienz. Wir bewerten das dann nur, indem wir sagen, ja, wir sind halt bequem. Und Tätigkeiten, die neu oder anstrengend oder potenziell unangenehm erscheinen, kann das Gehirn nicht wirklich einstufen und sagt dann lieber, ach, ich pappe da mal das Prädikat unsicher oder nicht lohnenswert drauf. Und es liegt eigentlich auch an dieser Bewertung, die wir da vornehmen. Also sind Faktoren wie Erfahrungen. Wenn etwas in der Vergangenheit unangenehm war, dann stuft das Gehirn das als potenzielles Risiko ein. Ja, unangenehme Dinge wollen wir vermeiden. Oder auch eine Unbekanntheit. Ja, Neues wird vorsichtshalber erstmal als unsicher wahrgenommen, weil es gibt noch keine verlässlichen Daten dazu. Und wenn halt das Gehirn nicht sagen kann, okay, ich weiß aus meiner Erfahrung, das ist sicher, wenn du jetzt, keine Ahnung, auf diesen Glasboden trittst, ja, dann haben wir lieber mal Angst davor, weil wir könnten ja einbrechen, runterstürzen und dann war es das halt. Und ich habe vorhin schon die Leistungsgesellschaft angesprochen, die Anforderungen der Leistungsgesellschaft. Wenn wir ein hohes Stresslevel haben, dann sind wir in einem Zustand, in dem wir sozusagen schon belastet sind. Und dieser belastete Zustand signalisiert dem Gehirn, Ressourcen zu schonen, was dann solche Widerstände verstärken kann. Also wenn ich schon gestresst bin, dann ist es oft umso schwerer, sich auch noch aufzuraffen, irgendwas Gesundes vielleicht oder Gesundheitsförderndes zu tun, Selbstfürsorge zu betreiben. Und wichtig ist zu verstehen, dass wenn wir das in so einem Kontext betrachten, dann ist der innere Schweinehund, also ich will dir natürlich auch den Begriff nicht absprechen, wenn du den gerne nutzen willst, aber vielleicht kannst du diesen inneren Schweinehund dir nicht als Gegner vorstellen, sondern eher als so eine Art Schutzmechanismus. Und ihn zu verstehen und nur durch kleine Schritte, durch positive Erfahrungen, durch bewusste Selbstfürsorge, ihn umzustimmen sozusagen, kann helfen, auch diese Widerstände zu überwinden. Also die Frage ist nicht, wie kann ich leistungsfähig sein, sondern was kann ich tun, damit mein Körper überhaupt in einen Zustand oder in eine Situation kommt, um Leistung bringen zu können. Ich hoffe, man versteht so diesen Unterschied. Und falls nicht, du darfst mich natürlich auch jederzeit immer fragen. Ein Ansatz ist, um so diese Widerstände abzubauen, um den Schweinehund, wenn du den so nennen möchtest, umzustimmen, ist Freude in die Bewegung reinzubringen. Also sich zu fragen, ne, wie kann ich mir denn das so angenehm wie möglich gestalten und was kann ich tun, damit Bewegung sowas Freiwilliges wird? Ne? Also wie kann ich lernen, mich mit Freude und in Anführungszeichen freiwillig zu bewegen? Und hier kann es natürlich helfen, anstatt auf Leistung oder äußere Ziele den Fokus auf Spaß und Wohlbefinden zu legen. Und mir ist ganz wichtig, das sind jetzt alles wieder nur Impulse. Du musst schauen, was für dich besser funktioniert. Also manchmal ist es auch so, dass wir wirklich mit Disziplin oder halt Motivation oder halt Willensstärke oder einer externen Motivation und Willensstärke an eine Sache rangehen und sich das dann vielleicht so positiv verselbstständigt, ja. Also ich kann nicht erwarten, dass ich immer freiwillig und immer jubeln, juhu, jetzt bewege ich mich, ne? Sondern vielleicht ist es auch sinnvoll, sich mal zu überlegen, okay, ne, was habe ich denn davon, wenn ich das jetzt mache und jetzt kneife ich halt mal die Arschbacken zusammen und jetzt probiere ich es halt mal 5 Minuten aus. Und wenn es sich dann absolut ganz, ganz grottig anfühlt, dann gebe ich mir auch die Erlaubnis, das wieder abzubrechen oder mir dann halt zu überlegen, ja, was bräuchte ich denn noch? Also gar nicht so wieder in dieses Schwarz-Weiß-Denken reinzukommen, sondern es geht wirklich darum, die Bedürfnisse des Körpers zu spüren, die Signale des Körpers zu spüren und so diese Voraussetzung zu schaffen, dass Bewegung auch was Freudvolles irgendwann werden kann. Und ich weiß, dass sehr, sehr viele da auch wirklich was im Gepäck haben, was Bewegung angeht. Ja, dass Schulsport schon einfach eine richtig schlimme Erfahrung war oder dass es schwierig ist, vielleicht eine Sportart auszuüben, für die man sich interessiert und die man gerne machen möchte und aber gewisse Faktoren dagegen sprechen. Ja, ich weiß das alles und mir ist es völlig bewusst, dass es auch sehr, sehr viele Lebensrealitäten gibt, ja, wo wirklich große Steine im Weg liegen und sich dann zu fragen, okay, was kann ich denn im Rahmen meiner Möglichkeiten tun, damit das etwas freudvoller wird? Oder ne, zumindest, dass ich vielleicht irgendwas mache, was neutral ist, ne, dass es nicht wehtut. Das ist halt, also zum Beispiel Zähneputzen ist auch was ich jeden Tag 2-mal mache. Also ich habe da auch keine Freude dran, aber ich sehe halt die Notwendigkeit dahinter und dann mache ich es halt. Und das ist jetzt nichts Schlimmes für mich, sondern es ist eher so was Neutrales. Also vielleicht kann man auch gucken, ob man in die Richtung gehen kann. Ich denke mal, dass es sinnvoll ist, sich mit den eigenen Vorlieben zu beschäftigen und vielleicht auch die eigenen Vorlieben neu zu entdecken, ne? Verschiedene Bewegungsformen auszuprobieren, herausfinden, was wirklich Freude macht. Wenn du eine Historie hast mit Bewegung und Diät, also wenn das bei dir sehr stark verknüpft ist, kannst du dich vielleicht fragen, welche Sportart gibt es denn, für die ich mich interessieren könnte oder welche Bewegungsform gibt es denn, für die ich mich interessieren könnte, die bei mir noch nicht negativ belegt ist oder irgendwie negativ verknüpft ist. Ja, und hier auch bitte ganz, ganz viel Druck rausnehmen. Also statt Bewegung jetzt irgendwie an Leistung oder Pflicht zu knüpfen, vielleicht ja, kann man das als wie so einen kleinen Genussmoment für den Körper betrachten. Also wirklich klein anfangen, kleine, vielleicht spontane Aktivitäten, ja, die dann genauso wertvoll sein können wie geplante Einheiten. Und ich weiß, dass jetzt meine Zielgruppe, die ich mit dieser Episode eher anspreche, Menschen sind, die also ja die Bewegung vielleicht ablehnen, die sich vielleicht gar nicht bewegen, die Bewegung negativ bewerten, die sich gerne bewegen möchten, aber es aus irgendeinem Grund nicht können. Und da würde ich immer sagen, egal welche Bewegung, ist wahrscheinlich etwas positiver, als es gar nicht zu tun. Ja, und da nicht so in dieses Schwarz-Weiß-Denken gleich wieder rein zu fallen mit, ja, aber ich muss richtig trainieren, sonst lohnt sich's nicht. Ich komme, wie gesagt, gleich nochmal auf, ist Bewegung immer gut, wieder zurück. Na, vielleicht hilft dir das auch, Bewegung in den Alltag einzubauen, ne? Also jetzt irgendwie, statt jetzt auf so eine spezielle Sportzeit zu warten oder, ne, mit dem Umziehen oder irgendwo hinfahren zu müssen, sich vielleicht zeigen zu müssen, da so ein extra Hindernis einzubauen, Gelegenheiten im Alltag zu nutzen, spazieren gehen, Treppen steigen, vielleicht irgendwie eine spielerische Aktivität. Vielleicht ist es für einen Anfang auch was, dass du sagst, ich strecke mich mal bewusst 2-3 Mal am Vormittag oder im Tagesverlauf, wenn ich arbeite. Ja, ich stehe vielleicht mal auf, ich lasse vielleicht mal irgendwas kreisen, ne, die Handgelenke, die Fußgelenke. Ich bewege einfach mal irgendwas. Ne? Bewegung in den Alltag einbauen kann für dich eine sinnvolle Herangehensweise sein. Wichtig ist, dass du dir ein positives Umfeld schaffst. Ja, die Bewegung sollte, oder was heißt sollte, ja, die darf angenehm sein. Und ich weiß natürlich, dass nicht immer alle Bewegungen sich angenehm anfühlen, aber vielleicht kannst du dir so kleine Wohlfühlmomente schaffen. Ich habe zum Beispiel schon, wenn du Physiotherapie machst oder wenn du manuelle Therapie machst, das kann sehr, sehr unangenehm sein. Vielleicht kannst du aber, ich sag mal, als Ausgleich auch so schöne Bewegungsmomente schaffen. Was könnte das für dich sein? Kannst du dich auf die positiven Effekte vielleicht nach der Bewegung konzentrieren? Dass du irgendwie mehr Energie hast, dass du irgendwie lockerer bist, dass du zufrieden bist, dass du was getan hast. Kannst du ins Gefühl gehen? Ist es für dich möglich? Ist es was dir helfen kann? Und was ich denke, was immer sinnvoll ist, ist die Perspektive zu ändern. Also Bewegung als Möglichkeit sehen, sich selbst etwas Gutes zu tun, ne? Anstatt jetzt als Pflichtprogramm oder zur Körperoptimierung. Ich möchte dir das natürlich aber auch nicht absprechen. Ne? Es ist völlig okay, wenn man den eigenen Körper in Anführungszeichen optimieren will. Man muss auch Ehrgeiz hier nicht irgendwie unter einen Generalverdacht stellen. Es ist völlig okay, Ambitionen beim Sport zu haben. Es ist völlig okay, sich steigern zu wollen. Es ist auch völlig okay, einen Trainingsplan zu haben. Ja, mir ist mit dieser Folge wichtig, dass du dir sozusagen erlaubst, deinen eigenen individuell passenden Zugang zu Bewegung zu finden, wenn du das möchtest. Und falls du Behandlerin bist, also falls du selbst im Gesundheitswesen arbeitest, dann ist es besonders wichtig, auch verschiedene Perspektiven einnehmen zu können, andere Lebensrealitäten anerkennen zu können. Und das ist auch was, was man üben kann. Und das ist auch was, wo man sich weiterentwickelt, wo man immer wieder dazulernt. Sich bewusst zu machen, nur weil mir was leicht fällt, bedeutet es nicht, dass es bei meiner Klientin oder Patientin auch so ist. Sich da auf Augenhöhe begegnen, das Gesagte glauben und dann unterstützen beim Lösungen finden. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich würde mich gerne mehr bewegen, aber ich kann es einfach nicht, es klappt einfach nicht, ich schaffe es einfach nicht. Und oft geht dann mein Gegenüber auch in so eine negative Wertung rein. Dann zu sagen, okay, so ist die Situation jetzt gerade, was wäre denn vielleicht eine mögliche Lösung? Wie könnte man es vielleicht angenehmer machen? Wie könnte man es einfacher machen? Also wirklich, das ist so mein Anspruch in meinen Beratungen, in der Ernährungstherapie, wirklich einen Raum zu schaffen, in dem Menschen sehr neutral bis wertschätzend auf die eigenen Verhaltensweisen und auf das eigene Leben schauen können. Weil wenn du das nämlich machst, dann öffnen sich plötzlich neue Möglichkeiten. Ne, wenn alles möglich wäre zum Beispiel, dann schaffst du auch vielleicht deinen Blick eher zu weiten. Und wenn du aber halt die ganze Zeit in dieser Negativspirale und im Abwerten bist, ja, dann bleibst du im Problem. Da kannst du Lösungen oder Möglichkeiten gar nicht sehen. Und das ist auch was ich immer gern sage. Ja, nicht gerade als BehandlerInnen, wir können nicht in irgendeiner Utopie unterwegs sein. Ja, ich kann jetzt nicht irgendwie einer Klientin von mir sagen, so, und jetzt trainierst du 3-mal die Woche, wenn das einfach gar nicht realistisch für sie ist. Wir müssen oder wir dürfen mit dem arbeiten, was da ist. Und oft bedeutet es auch, die eigenen Erwartungen runterzuschrauben und eventuell auch diese Mäuseschrittchen feiern zu können. Und ich finde, es gibt da so ein schönes Bild. Das sind zwei Leitern sind das, ja. Und die eine Leiter, die hat so ganz, ganz enge Sprossen. Und da klettert jemand so ganz langsam ein Sprösschen nach der anderen hoch, ja. Und es geht langsam, aber letztendlich wird das zum Ziel führen. Und dann gibt's die andere Leiter, wo die erste Sprosse schon so auf 1,80 Meter Höhe ist. Ja, also sorry. Ich komme da nicht hoch. Ich stehe unten drunter und hüpfe da hoch und versuche irgendwie die erste Sprosse zu greifen. Wenn meine Erwartungen zu hoch sind, dann wird das dazu führen, dass ich gar nicht anfangen kann, weil ich diesen Erwartungen nie gerecht werden kann. Und auch das weiß das Gehirn vorher. Und dann sagt es lieber, die unangenehmen Gefühle, die sparen wir uns, lassen wir es lieber. Es gibt also viele Herausforderungen, es gibt viele mögliche Hindernisse. Ich kann dir nicht sagen, was jetzt deine sind. Und das kannst nur du dir selber beantworten. Was ich aber sagen kann, wenn Bewegung Spaß macht, wenn sie sich gut anfühlt, vielleicht nicht unbedingt in dem Moment, aber wenn sie gute Gefühle erzeugt, dann kann sie auch zu einem festen, wohltuenden Bestandteil unseres Lebens werden. Ja, und Körper, Geist und Seele stärken. Aber Bewegung ist halt einfach häufig negativ belegt. Ich habe es gerade schon angesprochen, Schulsport. Und das ist auch was ich schon so oft auch diskutiert habe. Ja, Schulsport kann die Freude an Bewegung nehmen, wenn der Fokus auf Leistung, Wettbewerb oder Bewertung liegt, anstatt auf Spaß und individueller Entwicklung. Und natürlich meine ich nicht damit, weil das wird dann nämlich so, das ist manchmal so gleich so, das, was ich dann höre, ja, willst du jetzt alles abschaffen? Nee, wir können mal verschiedene Perspektiven einnehmen und mal anerkennen, dass nicht alle Kinder gleich sind. Ja, manche Kinder, da sagst du, so, hier ist der Wettbewerb, dann sagen die, yes, challenge accepted. Und andere Kinder überfordert aber einen Wettbewerb oder überfordert vielleicht eine bestimmte Sportart, weil sie auch gar nicht so die körperlichen Voraussetzungen haben. Ja, weil einfach, keine Ahnung, Ballsport nichts ist, was ihnen besonders gut liegt. Und dann aber halt zu sagen, so, du musst jetzt die und die Leistung bringen für eine Bewegung, die du eigentlich nicht kannst, die jetzt mal dir so rudimentär beigebracht wird und jetzt bewerte ich, ne, wie weit du den Ball wirfst. Da könnte man sich halt auch mal fragen, wie sinnvoll das vielleicht wäre, auch eine Leistungssteigerung zu bewerten oder wie sinnvoll das wäre, in die Bewertung mit einzubeziehen, wie viel Mühe sich jemand gibt. Ne? Und es wird halt besonders problematisch, wenn sich SchülerInnen aufgrund von mangelnden Fähigkeiten oder körperlichen Unterschieden schämen oder ausgeschlossen fühlen. Ja, das wird nicht die Freude an Bewegung fördern. Das wird eher dazu führen, dass Bewegung vermieden wird. Auch diese starren Strukturen, die wir oft haben, so monotone Inhalte, Mangel an Wahlmöglichkeiten, können den Bewegungsdrang hemmen, können das natürliche Interesse an körperlicher Aktivität dämpfen. Und ich weiß, dass es eine Herausforderung ist, da auch Änderungen zu tun. Aber ich glaube schon, dass die auch möglich sein könnten, wenn wir halt unsere Perspektiven mal ändern. Und Schulsport ist einfach was, das begegnet mir immer wieder in der Ernährungstherapie, wo wirklich vor Jahrzehnten einfach was schiefgelaufen ist und Menschen immer noch damit kämpfen. Dass sie beispielsweise halt als Kinder nach irgendwelchen standardisierten Leistungskriterien bewertet werden, die ihre individuellen Fähigkeiten oder körperliche Voraussetzungen oder Entwicklungsstufen auch gar nicht berücksichtigen oder nicht ausreichend berücksichtigen. Von allen wird erwartet, irgendwie bestimmte Laufzeiten oder irgendwie einen Bewegungsablauf zu erreichen, ja, den du halt irgendwie einmal erklärt kriegst, dann irgendwie fünfmal üben kannst. Und motorische Entwicklung, körperliche Voraussetzungen und Übungsmöglichkeiten können unfassbar stark variieren. Und in Kindern kann sich dann wirklich so der Eindruck verfestigen, dass sie versagen, obwohl sie in ihrem Rahmen ihr Bestes geben. Und es kann unfassbar frustrierend sein. Es kann die Freude an Bewegung langfristig vermindern. Und dann hocken genau die Personen mir halt Jahrzehnte später in der Ernährungsberatung und sagen, ja, Bewegung finde ich voll scheiße. So. Und dann stehst du halt echt auch als Behandlerin da. weil was damals da versäumt wurde, das musst du jetzt mal erst wieder, ja, irgendwie angehen. Ich will jetzt gar nicht sagen ausbügeln, weil ich frage mich wirklich, ob das teilweise möglich ist, das dann auch wieder ausbügeln zu können. Also ich hoffe es. Für viele Menschen ist Sport oder Bewegung ein Mittel zum Abnehmen oder zum Gewicht halten. Es kann als Purging dienen. Purging beschreibt im Kontext von Essstörungen Verhaltensweisen, die darauf abzielen, aufgenommenes Essen aus dem Körper zu entfernen oder Kalorien beispielsweise durch Sport zu kompensieren. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, dass ich das Essen erbreche, dass ich Abführmittel missbrauche, dass ich exzessiv trainiere, also auch exzessives Training, auch Sport, kann als Purging-Methode gelten, wenn es als Reaktion auf Essen zwanghaft eingesetzt wird, um Kalorien wieder gut zu machen. Und das Purging ist oft mit Schuldgefühl, mit Scham, mit der Angst vor Gewichtszunahme verbunden und wird auch so als eine kurzfristige Erleichterung wahrgenommen, verstärkt dann aber langfristig wieder den Kreislauf der Essstörung und kann auch wirklich gravierende körperliche und psychische Folgen haben. Elektrolytstörungen, Schäden an Speiseröhre und Zähnen, Herzrhythmusstörungen. Diese Methoden, vor allem wenn die über Jahrzehnte ausgeführt werden, die haben ein hohes Risiko auch für Langzeitschäden. Und falls du das Gefühl hast, dass du eventuell zu Purging greifst, falls du damit einen Leistungsdruck hast, dann wäre wirklich mein Impuls, such dir da eine Unterstützung, such dir da eine professionelle Unterstützung. Das ist ein ernsthaftes Symptom einer Essstörung, die auch wirklich Behandlung erfordert. Und hier sind wir auch wieder an diesem Punkt, wann ist es denn als noch ein neutrales Verhalten und was ist es denn, wo ist der Punkt, wo es dann pathologisch wird? Also ich sage, ich will jetzt so ungern normal, in Anführungszeichen sagen, ein normales Verhalten, weil was ist schon normal? Nur weil alles machen, muss es ja noch lange nicht normal sein. Also vielleicht ist auch gesundes Verhalten oder unauffälliges Verhalten oder physiologisches Verhalten, also im Gegenteil zu pathologisch. Wenn ich jetzt normale, gesunde Prozesse und Zustände im Körper beschreibe. Also wann ist es noch neutral? So. Und diesen Punkt zu erkennen, ist natürlich auch unfassbar schwierig. Und dann habe ich auch wieder zum Beispiel Klientinnen, die sagen, ich habe das Gefühl, mich mehr bewegen zu wollen oder weniger essen zu wollen. Darf ich diesem Gefühl überhaupt trauen? Ist es wieder Prägung? Ist es Diätmentalität? Falle ich gerade in alte Muster zurück? Und das kannst halt tatsächlich nur du selbst beantworten. Und meine Gegenfrage ist da oft, wie flexibel bist du denn? Was passiert, wenn du es nicht machen kannst? Wie beeinflusst das deine Handlungen? Wie sprichst du dann mit dir selbst? Führt das in eine Negativspirale? Und zu dem Ganzen kommen ja auch noch ganz viele Glaubenssätze in Bezug auf Bewegung. Ich muss mich auspowern, es muss wehtun. Ein Spruch, den ich ja so furchtbar finde, Schmerz ist Schwäche, die den Körper verlässt. Nee, das soll nicht wehtun. Wenn Bewegung wehtut, ist es eigentlich wieder dein Gehirn, das sagt, hallo, irgendwas ist hier nicht sicher. Ja, mach das mal lieber nicht. Könnte uns schaden. Oder wir haben auch so diese Glaubenssätze, man muss es richtig machen, sonst lohnt sich's nicht. Und die Glaubenssätze an sich, die sind oft gar nicht das Problem, sondern die Selbstschutzstrategien, die wir daraus entwickeln, die dann in sehr ungünstige Handlungsmuster führen können. Es kann kurzfristig Sinn machen, eine Situation zu vermeiden, wenn die unangenehm ist, wenn die nicht sicher ist oder sich nicht sicher anfühlt. Wenn man aber nicht sich langfristig damit auseinandersetzt und reflektiert, was denn die eigentliche Herausforderung ist, dann hält es auch vielleicht wieder im Problem gefangen. Und dann kann auch so der Druck, eine bestimmte Leistungsfähigkeit oder ein bestimmtes Aussehen zu erreichen, auch wieder so einen Widerstand darstellen, weil das den Spaß an der Bewegung oft verdrängt. Dann haben wir natürlich den Klassiker, ich habe keine Zeit. Viele Menschen fühlen sich in ihrem Alltag ja schon sehr, sehr eingebunden. Und dann ist sozusagen Bewegung ein zusätzlicher Stressfaktor. Und hier ist auch wieder so die Frage, hilft es dann vielleicht, Bewegung flexibel, ohne Leistungsdruck in den Alltag zu integrieren? Oder, wenn du einen Schritt weiter gehen willst, wenn wir ehrlich sind, haben wir eigentlich die Zeit. Es ist dann eher so die Priorität, die wir auf was anderes legen. Oder vielleicht fehlt aber auch die Energie. Woran könnte das liegen? Und hier bin ich natürlich wieder beim Stichwort Leistungsgesellschaft. Und jetzt komme ich endlich zu dem Punkt, ist Bewegung immer gut? Und da würde ich mal sagen, ganz klares Jein. Und also Bewegung ist grundsätzlich positiv, da es vielfältige Vorteile für körperliche und für die mentale Gesundheit bietet. Ich glaube auch, dass unsere Körper für Bewegung gemacht sind, aber nicht jede Form oder Menge an Bewegung ist für jeden Menschen in jeder Situation sinnvoll. Bei Verletzungen, bei Erkrankungen, bei Erschöpfung kann Bewegung unter Umständen mehr schaden als nützen. Und dann ist halt auch wieder die Frage, wie gesund sind deine Verhaltensmuster? Ja, gehst du trainieren, obwohl du erkältet bist, weil du Angst hast, dann zuzunehmen? Ist das gesund? Also entscheidend ist wirklich, dass die Bewegung ganz individuell angepasst wird und sich auch ja passend gut für dich anfühlt, damit sie dich langfristig unterstützt, statt zu belasten. Und wenn wir übermäßig Sport betreiben und Kalorien zu verbrennen und das Gewicht zu kontrollieren, oft vielleicht noch in Verbindung mit einem, ja, ich sag's mal, ungesunden oder vielleicht sogar pathologischen Essverhalten oder auch vielleicht wenn wir zu wenig einfach nur essen, dann ist das natürlich nicht gesundheitsförderlich. Und exzessives Training, wie wir es zum Beispiel auch bei Essstörungen sehen, kann körperliche und psychische Belastungen wie Erschöpfung, Verletzungen verursachen oder dann auch noch einen gestörten Bezug zum eigenen Körper intensivieren. Also gestört in dem Sinne von, ich kann meine Bedürfnisse nicht mehr richtig spüren. Also vielleicht war das jetzt nicht so ein gutes Wort. Also ich meine, dass du so die Verbindung zu deinem Körper verlierst. Ich glaube, das ist sehr viel besser, das so auszudrücken. Also auch hier ist es wichtig, sich wirklich frühzeitig auch professionelle Unterstützung zu suchen, dass ich hinter so einem Verhalten, also zum Beispiel, wenn ich trainieren gehe, obwohl ich krank bin und weiß, ich könnte damit eine Herzmuskelentzündung riskieren, ja, da liegt ja auch irgendein Zweck dahinter, dann erfüllt ja Bewegung auch irgendwie einen Zweck oder vielleicht verbirgt das tiefer liegende Ängste oder auch bestimmte Zwänge. Also was steckt dahinter? Und wo ist der Punkt, an dem es umschlägt? Das gleiche wie vorhin. Ist ja nicht so, als würde die Sportbulimie jetzt hier an die Tür klopfen und sagen, also hör mal, ja, die ganze Zeit haben wir hier das kompensiert, was wir gegessen haben, aber jetzt geht's in den Bach runter, weil jetzt habe ich beschlossen, jetzt wird's pathologisch. Ja, das ist ja natürlich nicht so. Das sind ja alles Grauzonen, das sind alles fließende Übergänge. Und ich glaube, dass wenn du dir da bei dir selber nicht sicher bist, dass Flexibilität wirklich so ein Punkt sein kann, also wie flexibel kann ich sein und was passiert dann, wie spreche ich mit mir, wie sind vielleicht meine Verhaltensweisen, ist das dann noch gesund? Ich glaube, dass das immer sehr einen sehr klaren Hinweis auch geben kann. So, und ich rede jetzt hier die ganze Zeit von Bewegung und Sport und Training und körperlicher Aktivität. Und wenn du jetzt vielleicht in dem Bereich unterwegs bist, kann es sein, dass du dir jetzt schon längst die Haare raufst, ja, dass ich hier diese Begriffe alles so vermische. Ich möchte mal kurz den Unterschied zwischen Bewegung und Training klar machen. Und der liegt hauptsächlich in der Zielsetzung und der Struktur. Also Bewegung umfasst alle körperlichen Aktivitäten, die im Alltag stattfinden, wie gehen, tanzen, spielen. Bewegung ist oft ungeplant, spontan und sie dient oft allgemeinen Zwecken, also wie zum Beispiel Spaß oder Mobilität oder Entspannung oder ja, Freude an Bewegung. Und Training ist eine gezielte und strukturierte Form von Bewegung, die darauf abzielt, bestimmte körperliche Fähigkeiten zu verbessern. Ja, wie zum Beispiel Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit, Schnellkraft, Koordination, Gleichgewicht, Balance. Also Training erfolgt oft nach einem Plan oder einem Programm mit festgelegten Intensitäten, mit Wiederholungen. Und das Ziel auch hier ist ja letztendlich eine Optimierung. Ja, ich kann irgendwas nicht besonders gut und jetzt optimiere ich das, jetzt trainiere ich das, jetzt übe ich das. Ne? Zum einen, um meinem Gehirn zu sagen, jawohl, diese Bewegung ist sicher, und zum anderen, um halt mir vielleicht meinen Alltag zu erleichtern oder Ne, was auch immer da dein Ziel ist, warum du trainieren willst. Und sich ungezielt zu bewegen ist wahrscheinlich gesünder, als sich gar nicht zu bewegen, ne, innerhalb der Einschränkungen, die wir auch schon hatten. Und na, habe ich zum Beispiel nicht genügend Kraft und Energie, um meinen Alltag zu bewältigen, dann kann gezieltes Training helfen. Und hier ist auch wieder wichtig zu schauen, es muss mit dem trainiert werden, das da ist. Und das ist sehr individuell. Und auch hier darfst du es dir wieder leicht machen. Ne? Wie kann ich ätzende Übungen eher neutral betrachten? Was kann ich tun, um Widerstände abzubauen? Wie kann ich mich leichter zur Bewegung motivieren? Ja, was brauche ich, dass ich es mache? Ne, zum Beispiel Physiotherapie, manuelle Therapie. Das macht eigentlich nie Spaß, aber das hat ja ein Ziel. Also was ist dein Warum? Und ich zum Beispiel habe vor ein paar Wochen angefangen, gezielter zu trainieren, weil ich eben auch meinen Alltag besser bewältigen möchte, weil ich meine Schmerzen besser in den Griff bekommen möchte, weil ich nicht mehr so viele Schmerzen haben will. Ich habe eine Diagnose bekommen dieses Jahr, mit der ich schon auch immer noch kämpfe. Und was halt bei mir mittlerweile anders ist, früher war das so, ich mache Sport, um dann essen zu können, ja, oder um halt irgendwie Essen auszugleichen. Und heute ist es so, ich esse, um trainieren zu können. Also ich esse, wenn ich schon weiß, heute ist ein Tag, an dem ich trainiere, ich esse bewusster. Und ich versuche meinem Körper wirklich auch all die Energie zur Verfügung zu stellen, damit ich dann auch im Training mich zum Beispiel steigern kann. Also das ist was ganz anderes, als das früher war. Und es ist halt wirklich so die Frage, wo bist du da gerade? Was brauchst du? Und ich habe jetzt noch einen kleinen Impuls für dich. Stell dir mal vor, Bewegung, Sport oder Training, körperliche Aktivität, ja, also je nachdem, was dein Ziel ist, wie du es benennen möchtest, wäre emotional nicht belegt. Du hättest keine positiven oder negativen Erfahrungen bisher damit gemacht. Du hättest keine Prägungen, Erwartungen. Du wärst nicht im Schulsport gewesen. Es müsste keinem Zweck dienen. Du hättest keinerlei Einschränkungen. Du könntest alles machen. Wie würdest du dich dann bewegen? Inwiefern wäre Bewegung ein Teil deines Lebens? Wann würdest du dich bewegen? Wie oft? Welche Bewegungsform würdest du wählen? Und in diesem Impuls geht es darum, deine Interessen zu erforschen. Ne? Welche Art von Bewegung macht dir wirklich Spaß? Welche Bewegungsformen sind neutral? Ne? Vielleicht noch nicht negativ belegt. Wie soll sich dein Körper nach dem Training anfühlen? Welches Gefühl willst du haben? Willst du dich stark fühlen? Willst du danach erschöpft sein? Willst du dich zufrieden fühlen? Ja, also was soll Bewegung bewirken? Willst du dich eher auspowern? Oder ruft vielleicht der Gedanke an eine große Anstrengung Widerstände hervor? Was ist in deinen Alltag integrierbar? Machst du lieber das alleine oder möchtest du dich in der Gruppe bewegen? Was ist einfacher für dich? Zu Hause, im Sportverein? Brauchst du vielleicht einen festen Termin? Was könnte eine sichere Umgebung für dich sein? Willst du aktiv Sport machen oder willst du dich eher nebenbei bewegen? Alltagsaktivitäten oder vielleicht am Wochenende dich mit FreundInnen treffen, wandern gehen, spazieren gehen, im Park gehen, was auch immer. Ne, welche Erwartungen stehen dir vielleicht im Weg? Welche Glaubenssätze hast du in Bezug auf Ernährung? Ne, willst du das alles so machen, weil das von dir erwartet wird, also ne, von außen? Oder was erwartest du vielleicht auch von dir selbst? Oder willst du das so machen, weil es dir entspricht? Und das sind alles Fragen, mit denen kannst du dich beschäftigen, wenn du möchtest. Und ich weiß, dass ich wirklich nur an der Oberfläche kratzen konnte, weil das so ein riesengroßes Thema ist. Aber ich habe hier noch ein paar weiterführende Podcast-Episoden für dich und die sind natürlich auch alle in den Shownotes verlinkt. Die Episode 70, intuitiv bewegen lernen, wie du Abnehmen von Sport und Bewegung entkoppelst. Und ich hatte schon ganz, ganz viele tolle Menschen hier auch im Podcast, Episode 122, Freude an Bewegung wiederfinden, Interview mit Ellie Magpie, Episode 39, Yoga für jeden Körper, da war Sophie von Sophie Safe Space zu Gast im Podcast oder Episode 121, Trainiere Körper und Geist, da habe ich Inken und Alu von Work It Training Hamburg interviewt. Schau da gerne rein, hör da gerne rein, überleg, was du für dich mitnehmen kannst. Und ich fasse nochmal kurz die Episode zusammen. Ich weiß, dass es heute sehr, sehr viele Gedankenfetzen auch waren, die ich dir so hingeknallt habe. Das liegt wirklich daran, dass ich einfach auch noch ein bisschen krank bin und dass ich viele Dinge ansprechen wollte, weil ich kann dir sowieso nicht sagen, wie du dich bewegen sollst. ja, oder auch, dass du dich bewegen sollst, sondern deine Aufgabe ist es, was Passendes für dich zu finden. Und ich hoffe, dass du einige Impulse bekommen hast, um ja, vielleicht dich dem mehr auf die Spur zu machen. So, was kannst du heute aus der Episode mitnehmen? Ziel des 9. Prinzips ist es, ein positives und achtsames Verhältnis zu körperlicher Bewegung zu entwickeln, indem man auf die körperlichen Empfindungen und Bedürfnisse vor, während und nach der Bewegung achtet. Es geht darum, eine neue Perspektive auf Bewegung zu entwickeln, weg vom Pflichtprogramm und hin zu einer Möglichkeit, das Wohlbefinden und die Gesundheit zu unterstützen. Wir haben länger darüber geredet, warum ich glaube, dass es den Schweinehund nicht gibt, sondern dass er nur eine psychologische Metapher ist, die den inneren Widerstand oder die Hemmung beschreibt, etwas Anstrengendes oder Unangenehmes anzugehen. Und meine These ist hier, es ist keine Energie übrig und das Gehirn stuft die Tätigkeit daher nicht als sicher ein, sondern als potenziell so situationsverschlimmernd. Und wir haben über Hindernisse und Hürden ganz viel geredet, über den Unterschied zwischen Bewegung und Training. Und der Impuls war zum Schluss, wie würdest du dich bewegen, wenn alles möglich wäre und das Thema nicht emotional für dich aufgeladen wäre? Falls du Fragen hast, frag wie immer sehr, sehr gerne. Ich hoffe, dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Nächste Woche sind wir tatsächlich am Ende dieser Reihe. Wir sind bei Prinzip 10, die Gesundheit mit sanfter Ernährung erhalten. Und das war's für heute. Danke, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Und ich freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist. Und das war's für heute. Ich hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Wenn du Lust hast, in Kontakt zu bleiben, abonniere meinen Podcast und meine Newsletter. Da bekommst du immer alle wichtigen Infos und verpasst garantiert nichts. Für alle, die nochmal tiefer einsteigen wollen, kann ich mein Buch Gesundheit kennt kein Gewicht empfehlen. Und für die, die sagen, ich brauche 1:1 Unterstützung auf diesem Weg, frag mich sehr gerne an fürs Mentoring. Schau einfach in die Shownotes oder auf meiner Homepage www.antonipost.de vorbei. Dort findest du alle wichtigen Links und Infos. Falls du denkst, dass es da draußen jemanden gibt, wem der Podcast auch gefallen könnte, dann freue ich mich, wenn du der Person davon erzählst oder ihr gleich den Link zum Podcast weiterleitest. Und ganz besonders würde ich mich auch freuen, wenn du den Ist doch was du willst Podcast bewertest, beispielsweise bei Spotify oder Apple Podcasts oder wo immer auch du ihn anhörst, denn damit hilfst du anderen Menschen dabei, den Podcast zu finden und Diäten hinter sich zu lassen. In diesem Sinne, ist doch was du willst und alles Liebe, deine Antonie.